Der GameTube Talk, heute aus dem Archiv.
Resident Evil.
Eine Hassliebe zu Spielen, Filmen und mehr.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von GT Talk. Hallo Martin.
Moin Michi.
Und hallo verehrtes Publikum, heute zu einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, denn es ist für mich die große Hassliebe der Popkultur, und zwar Resident Evil. Was ist dein Verhältnis zu Resident Evil, Martin? Ist das bei dir auch so eine fiese Leidenschaft und gleichzeitig so eine fiese Abneigung?
Oder? Nee, gar nicht. Deswegen finde ich das total spannend, das mit dir zu diskutieren. Ich mag einige Resident Evil-Spiele echt gerne. Und einige sind halt scheiße, aber da habe ich gar keine Emotionen, da bin ich gar nicht investiert. Dann denke ich immer so, ja, fuck you. Und ich mag halt die Sachen, die ich mag. Und aber ich habe auch, glaube ich, nicht so sehr diese Liebe wie du. Und deswegen wird wahrscheinlich mehr in dieser Folge von dir kommen. Aber ich bin sehr drauf gespannt, was da so alles kommen wird. Ich bin so ein bisschen dein Therapeut. Du legst dich jetzt hier aufs Sofa bei mir und erzählst ja. Das mal alles.
Also die Sache, Herr Dr. Lee, die mich umtreibt, ist die, jedes neue Erzeugnis der Resident Evil-Marke, sei es ein Videospiel, ein Animationsfilm, ein Kinofilm, ein Comic, sonst irgendwas. Ja. Ich sehe dazu irgendwie einen Teaser oder sowas. Und mein erster Gedanke ist, wow, geil, das neue Ding von Resident Evil, Resident Evil Doppelpunkt irgendwas. Und dann schaue ich mir das an und bin total gehypt drauf und dann denke ich mir immer hinterher immer so, ja Moment mal, aber wie oft hat dich Resident Evil schon im Stich gelassen? Wie oft bist du extrem enttäuscht gewesen von Sachen, die den Resident Evil-Namen drauf hatten? Und trotzdem ist es so ein bisschen wie das, was viele Leute mit Sonic haben. Ich lerne meine Lektion einfach nicht. Ich will halt immer wieder das nächste spielen. Und ich hoffe, dass das jetzt bei Resident Evil 7, was ja im Januar 2017 endlich erscheinen wird, dass es diesmal anders läuft. Also, dass ich diesmal... Ich bin jetzt gehypt, ich habe diese Demo gespielt, die hat Spaß gemacht, ich freue mich total auf das Spiel, ich saug alles auf, was es dazu zu wissen gibt und ich hoffe, dass mich diesmal das nicht wieder so enttäuscht. Hast du denn die Demo gespielt?
Ich wollte erst mal sagen, es ist ja ein bisschen, wie es der Rihanna geht, oder? Mit diesem Chris Brown, oder wie heißt der? Das ist auch immer so.
Ja, diesmal alles besser.
Nein, die Demo habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die PlayStation 4 noch gar nicht so lange, will das aber unbedingt nachholen und wahrscheinlich geht es mir wieder mit der PT-Demo. Dann wird das gelöscht und verboten, bevor ich das dann spielen darf. Deswegen habe ich es noch nicht gespielt. Was mich jetzt interessieren würde, bevor wir jetzt dann zu konkreten Spielen kommen und jetzt auch zu Resident Evil 7, was wir vielleicht auch am Ende machen, gucken, wie weit wir chronologisch vorgehen.
Ja.
Jetzt hast du ja sozusagen so ein bisschen mit einer spielbaren Demo, die auch wirklich sehr cool ist, nach allem, ich habe sie nicht gespielt, ich habe sie nur gesehen, aber sieht sehr cool aus, hast du ja berechtigten Grund zur Freude, sage ich mal. Aber ansonsten gab es ja auch schon viel Quatsch. Hat sich das über die Jahre gar nicht verändert, dass du irgendwann dazugelernt hast, so nach der 17. Enttäuschung oder so?
Ich glaube, dass das ist mit Rationalität nicht zu erklären. Das ist wirklich, ich glaube, dass allein schon dieses, wenn ich das Wort erkenne, das Wort Resident Evil erkenne, dass ich automatisch so ein Glückshormon-Ding ausgestoßen würde. Ich so, wow, was ist es?
Ich will es sofort wissen. Dann würde ich ganz gerne mal ergründen, da würde ich auch ganz gerne mit anfangen, und da können wir, glaube ich, beide was zu sagen, wo das denn herkommt. Bevor wir dann vielleicht über den weiteren Verlauf der Serie sprechen, über die Enttäuschung und was wir uns vielleicht jetzt für die nächste Zeit erhoffen, worauf begründet sich das denn, dass du so ein Fan geworden bist? Was war denn deine erste Erfahrung?
Meine erste Erfahrung mit Resident Evil war, also das erste Resident Evil, das ich wirklich selbst gesehen habe, war Resident Evil 2.
Yes, ich auch.
Und das war aber vorher.
Mein Homie.
Also vorher war Resident Evil, das war immer so ein Name, den man so auf dem Pausenhof in der Schule früher gehört hat, das war das Spiel für die großen Jungs, für die harten Kids, so, die sich nicht in die Hose scheißen beim Computerspielen, denn Resident Evil, das ist so krass, da muss man Nerven wie Drahtseile haben und muss total gut spielen können, weil die so schwer sind. Also es war immer so ein elitärer Club, dem man gerne angehören wollte. Also zumindest ich durfte sowas, also wenn ich das meinen Eltern nach Hause gewonnen. Die hätten mir das nicht gekauft, beziehungsweise ich hätte das einfach nicht bekommen damals in dem Alter. Und das war so ein Ding, was ich dann bei anderen Kindern, bei Nachbarskindern, bei Freunden irgendwie gespielt habe. Und es war immer so was Verbotenes, weil, ich meine, für damals, keine Ahnung, wie alt ich war, aber auf jeden Fall noch nicht 18.
Und das wollte ich gerade sagen, vielleicht zur Einordnung einmal für uns und auch für die Zuhörer. Kannst du ungefähr einschätzen, wie alt du warst? Guckst jetzt gerade nach, wann es rausgekommen ist?
Ich guck gerade nach.
So Kinderfotos jetzt von dir. Wenn er sich erschreckt, sind das Kinderfotos von Michi.
Resident Evil 2 ist erschienen im Jahr 1998. Das heißt, da war ich 13.
Ich war da ja schon
35.
Da war ich ja schon 17 oder 16, nachdem.
Aber es war halt immer so dieses das verbotene Spiel. Mhm. Und ich habe das damals bei einem Kumpel, sagen wir, es war nicht mein bester Freund, es war ein privilegiertes Kind aus dem erweiterten Freundeskreis und man ist halt ganz kurzzeitig dem sein bester Freund geworden, weil er das halt hatte. So, ich meine, das kennt
von Gunnar. Die Geschichte von Gunnar, die er mal erzählt, von diesem einen, der alles hatte in seiner Umgebung und der total beliebt war, das coolste Kind der Schule.
Ja, und bei dem coolsten Kind der Schule, das dann kurzzeitig zu meinem erweiterten Freundeskreis gezählt hat, war es auch so, da gab es auch nicht mal Zapfenstreich in Sachen Computerspiele, sondern da durfte man einfach die ganze Nacht, wenn man da übernachtet, hat man die ganze Nacht zocken dürfen und nie kamen Eltern rein, beziehungsweise es war sogar ein Schlüsselerlebnis. Einmal kam die Mutter rein und es ist gerade voll übel abgegangen. Also es ist gerade irgendwie totaler Zombie-Ansturm, alles wird weggemäht und die guckt auf den Bildschirm. Ich denke mir so, oh fuck, jetzt sind wir halt geliefert, jetzt nimmt ihr das bestimmt weg. Und sie so, ah, der hat's Computerspulen, ha, für unsere nicht-bayerischen Gäste. Ah, ihr spielt wohl Computerspiele. Ja. Das war damals auf der PlayStation. War das meine erste Resident Evil-Erfahrung. Wir haben das dann, ich habe es nicht bei dieser Session von Anfang bis Ende gesehen, aber doch weite Strecken. Das war, glaube ich, irgendwie über so ein Wochenende, so haben wir es immer wieder gespielt. Und seitdem hat es halt so einen Sog ausgeübt. Man wollte halt diese ganze Geschichte irgendwie wissen, wo das herkommt, weil ich meine, das beherrschende Element ist ja immer dieses, die Umbrella Corporation, so eine böse Firma, hat böse Biowaffen irgendwo hingestellt und man wollte halt wissen, warum haben die das gemacht und wer ist da dran schuld und wie weit reicht das noch und kann man das irgendwie stoppen? Und allein schon dieses Umbrella-Logo auch, das strahlt für mich immer so eine Faszination aus. So, ich will das jetzt ergründen, ich will wissen, wer da wirklich die Fäden zieht, weil das ist ja auch so eine Geschichte der Resident Evil-Spiele. Es gibt ja immer einen, der noch mächtiger ist und der noch mehr die Fäden gezogen hat im Hintergrund.
Wenn man sich das als Bild vorstellt, so vier Marionetten übereinander, ja, die gegenseitig steuern. Um mal kurz reinzuspringen, für mich als DDR-Kind war natürlich Regenschirme auch was Besonderes. Wir hatten ja früher immer nur so alte Zeitungen, von daher schon eine große Besonderheit in Resident Evil. Ich habe damals tatsächlich ohne großes Vorwissen, Resident Evil 2 ist auch das, was womit ich angefangen habe. Bei mir war es so, mein Cousin, wir haben in zwei Familienhaus gewohnt, in der ersten Etage, meine Mutter, also wir halt, unsere Familie und unten meine Tante halt. Die sind Zwillingsschwestern, deswegen habe ich jetzt gerade die sind eigentlich
Verwandten. Verwechselst du die oft mal?
Mir passiert es zum Glück nicht. Aber die zwei Familien halt in den zwei Familienhaus gewohnt und mein Cousin, der hatte eine PlayStation damals und ich hatte damals nur einen PC, das heißt nur ein PC war ja auch super, aber ich hatte eben keine PlayStation. Ja. Und Resident Evil gab es auf der PlayStation, das war total super. Ich habe mir dann regelmäßig die PlayStation ausgeliehen. Ausgeliehen hieß meistens, oder andersrum, ausgeliehen hieß manchmal, dass ich gefragt habe, ob ich die haben kann. Meistens war es so, dass ich die immer, wenn er dann irgendwie noch in der Schule bei Freunden war, aus seinem Zimmer hochgeholt habe und bei mir angeschlossen. Und die ist immer so ständig zwischen uns hergewandert, obwohl sie eigentlich ihm gehört hat. Und ständig war die aber tagelang bei mir oben, weil es auch immer ziemlich angekackt war.
Und so ich möchte da ganz kurz einwenden. Ich dachte, ich könnte gerade heimlich recherchieren, wann die PC-Version von Resident Evil 2 gekommen ist, aber das wurde aufgedeckt, weil das hat gerade ein lautes Brim-Brim-Geräusch gemacht, dass ich hier eine Taste gesagt. Also ich lasse es jetzt. Ab jetzt mache ich das alles aus. Auf.
Ja. Nee, ich weiß es doch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mir das ausgeliehen und es war damals alles auch noch, es war so eine Zeit, da gab es irgendwie, weiß ich gar nicht so viele auch Originalversionen, die gab es irgendwie nicht manchmal, die hatte irgendwie so eine komische, mit so einem Chip und dann hat man auch irgendwelche Spiele halt manchmal einfach so bekommen auf dem Schulhof oder so und da war halt das Resident Evil 2, aber das war halt echt fantastisch. So, ich weiß noch, dass es richtig Spaß gemacht hat und seitdem ich eigentlich auch zumindest ein Fan dieser Serie bin. Ich mag ja ganz gern so Endzeit-Szenarien immer wieder, damit kann man mich immer wieder kriegen, sei es in Filmen, sei es in Spielen, ich finde das zumindest immer interessant und das ist ja dieser Aspekt mit dieser Firma fand ich jetzt gar nicht so spannend, den du angesprochen hast. Ich mag einfach so gerne so, wenn alles kaputt ist und dann
ja, aber die Menschen überleben müssen. Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil es war ja im ersten Teil, den ich ja zu der Zeit noch gar nicht, also nur vom Hören sagen kannte, aber dieses Feeling des ersten Teils, dass dieser Zombie-Ausbruch und dieser Horror auf ein so ein Haus und das Labor drunter beschränkt ist. Aber im zweiten Teil war es ja schon so, da war ja schon alles Umland am Arsch, so ungefähr. Man war sich nicht sicher, wie weit reicht die Stadt, also wie weit reicht das? Es ist halt einfach, soweit das Auge reicht, Verwüstung und so eine gewisse Hoffnungslosigkeit und so eine bedrückende Stimmung. Also man dachte sich halt, wenn man den ersten Teil spielt, vielleicht, naja, sobald das in der Stadt, sobald die an die Stadt kommen, hört das auf, weil dann helfen die Leute irgendwie zusammen. Aber es ist ja alles beim Teufel, so ungefähr. Und also für mich als 13-Jährigen damals halt ein irre faszinierendes Feeling. So,
hast du denn den ersten Teil dann irgendwann nachgeholt, wirklich selber gespielt?
Ich habe den ersten Teil Jahre später auf dem PC nachgeholt. Da gab es ja auch eine PC-Fassung davon. Hat aber genauso noch seine Momente gehabt. Also ich habe natürlich auch damals schon so ein bisschen aus so einer, ja, so war das damals, und hatte in der Zwischenzeit auch schon andere Sachen gespielt, die vielleicht in der Präsentation her besser waren. Aber so, man hat auf jeden Fall nachvollziehen können, wo die Faszination von dieser Serie herkommt.
Ich habe das erste ja erst sehr, ich habe das nie selber gespielt. Ich habe jetzt das dann nach irgendwann angeschaut. Ich habe so einen ganz tollen Let's Play-Channel, den ich ganz gern gucke. Der spielt so Retro-Sachen. Der spielt eigentlich fast nur Tomb Raider. Mhm. Alle Teile und macht immer so perfekte Runs und so, ohne Mid-Packs zu nutzen. Das ist total schön zu gucken. Und der spielt aber auch gerne Resident Evil. Und da habe ich dann auch den ersten Teil nochmal gesehen. Und den ersten habe ich tatsächlich selber nie gespielt. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwie auch so richtig bewusst das Intro gesehen. Und wie scheiße trashig ist denn das Intro vom ersten Teil? Für Leute, die das nicht wissen, das ist halt so Realfilm aufgenommen, aber in einer ganz schlechten Qualität natürlich, weil das damals sonst nicht auf die Datenträger gepasst hätte. Und aber auch so ganz mies gefilmt. So, wenn jetzt sich zwei 13-Jährige treffen würden und überlegen sich halt so einen coolen Zombie-Film zu machen, würde das genauso aussehen.
Und es ist halt auch nochmal dieses Clash of the Cultures. Ich meine, es ist ein japanisches Entwicklerstudio und es sollten halt alles Amerikaner sein und auf amerikanisch cool gemacht. Und es wirkte halt alles so, wenn man halt so von außen versucht, mit so einem Outsider-Blick diese amerikanische Horrorfilmkultur nachzuahmen. Ich meine, die war ja ganz klar inspiriert von solchen trashigen Horrorfilm-Sachen und so. Es hat nochmal einen ganz eigenen Charme und natürlich diese furchtbare Übersetzung.
Als würden also halt Franzosen irgendwie ein Spiel über eine amerikanische Highschool machen. Das kann ja nicht klappen. Keine Scheiße werden.
Langzeitzuschauer fragen sich, es hat 12 Minuten gedauert, bis wir Life is Strange den Dreck gezogen.
Ein neuer Rekord für uns. Ja. Sonst sind wir schnell dabei. Ja, aber das stimmt natürlich. Das ist natürlich ein bisschen der Grund. Aber ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, weil vermischt sich auch ganz viel so in Erinnerung, weil es halt eben schon so lange her ist und so viele Teile davon gibt. Beim zweiten war es aber nicht so ein Realfilm-Intro oder so, oder?
Nee, beim zweiten war es dann ein Render-Intro.
Genau. Und das war nämlich extrem cool.
Und das war auch so eine coole Idee, dass das Spiel ja damit anfängt, dass also sind neue Protagonisten, Leon S. Kennedy, merkt euch diesen Namen, weil er würde
Da müssen wir gleich darüber sprechen, wer die Lieblinge sind und wer nicht, aber es kommt gleich.
Leon S. Kennedy und Claire Redfield sind ja die Protagonisten vom zweiten Teil und es fängt ja damit an, dass die sich ganz kurz in dieser Rendersequenz treffen, dann passiert so ein Autounfall, es gibt eine Explosion und die beiden Protagonisten werden auf die linke und die rechte Seite von diesem brennenden Wrack geschleudert. Ja. Und das Coole war ja damals, du konntest dich entscheiden, wessen Story du folgen willst, so Leon cool. und Claire. Und es gibt halt dann, das ist wirklich eine ganz andere Art, das durchzuspielen. Ja. Also man kommt natürlich später an Orte, die zusammenhängen, aber es ist halt dann doch nochmal was ganz Eigenes. Und es war vor allem auf den Discs auch so, dass jede Disc halt für einen Charakter gedacht war. Und sowas.
Aber mit Edding stand da einmal Leon drauf.
Mit Leon. Claire-Werk.
Ja. Aber das kann man auch tatsächlich vielleicht heute, weiß nicht, ob man das noch so wertschätzen kann. Das war damals wirklich für mich was richtig Besonderes. Ich meine, auch heute ist das noch cool, aber vielleicht nicht mehr so herausstehend, dass man diese Spiele aus zwei Perspektiven hatte und man sich entscheiden muss, weil man wirklich dann auch das total cool fand, gerade diese Stellen, die sich überschnitten haben, waren dann, boah, wie geil, da war ich ja vorhin schon mit Claire, das ist ja geil. Ja. Und dann war es aber irgendwie dann mit der Leon-Kampagne dann eine Stunde vorher oder eine Stunde nachher und hast dann so wiedererkannt, wie sich diese zwei Handlungsstränge so verzweigen und immer wieder treffen.
Das war richtig gut. Das ist ja ein Motiv, was sich durch die ganze Resident Evil-Reihe zieht. Ich meine, im ersten Teil war es ja auch schon so, dass du halt entweder Jill oder Chris spielst. Aber das war damals meine erste Berührung eben mit diesem, also wir haben auch am Anfang, als wir das gespielt haben, wir haben das ja nicht auf Anhieb durchgeschafft, sondern halt irgendwann kam man halt an den Punkt, wo es dann nicht mehr weiterging, wo man sich halt völlig ins Abseits gespeichert hat und damals war es aber dann auch eine valide Taktik zu sagen, okay, dann probieren wir es halt mit der anderen Disc und spielen halt da noch ein bisschen weiter. Also ich habe das eher so parallel und nicht erst eine fertig und dann die andere fertig gespielt. Ja, und ich muss gerade überlegen, fällt dir noch zu Resident Evil 2 irgendwas Erwähnenswertes ein? Weil jetzt haben wir schon fast eine Viertelstunde nur mit einem Spiel.
Ja, man kann ja Resident Evil 2 kannst ja ewig drüber reden. Es war einfach wirklich, wirklich toll. Und auch wenn ich jetzt im Nachhinein immer nachdenke, das sind immer die meisten Szenen, fallen mir dann dazu ein. Und dann das nächste, das Dreier, das Nemesis.
Ja.
Das habe ich gar nicht so viel gespielt.
Habe ich auch gar nicht so viel gespielt. Das hatte ich dann erst Jahre später auch nochmal auf dem PC gespielt, aber damals in so einer total zensierten, dummen deutschen Version.
Okay.
Also das war nichts, wobei ich sagen muss, was mir im dritten total gut gefallen ist, das namensgebende Nemesis. Ich meine, es gab ja auch schon diesen Tyrant in vorherigen Spielen, aber diese fast unzerstörbare Biowaffe, die dann so Terminator-mäßig, du kannst sie halt nur kurzzeitig mal zu Klump schießen und dann steht sie aber irgendwann wieder auf. Und auch dieses, man dachte, man hat den kaputt gemacht und dann liegt der halt irgendwie in so einem Trümmerhaufen und dann gehst du kurz weg und gehst wieder zurück und dann ist auf einmal halt der weg.
So,
oh nein, es lebt. Und wie oft der durch die Wand bricht und einen irgendwie packt. Und das muss man auch sagen, das kann man sich vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten, wo man First-Person-Jumpscare-Maschinen gewöhnt ist, das war damals aus dieser festen Kameraperspektive trotzdem, das war ein richtig wirkungsvoller Schocker. Auch wenn das halt, wenn man sich das heute anschaut, vielleicht total käsig aussieht, aber damals hat einen das wirklich, also mich hat's fertig gemacht.
Also ich finde schon, dass man natürlich jetzt das nicht vergleichen kann. Man kann nicht jetzt mit dem heutigen Blick ein Resident Evil anschauen, ein Zweier, und dann das, glaube ich, vernünftig nachempfinden, wie das damals gewirkt hat. Weil es war wirklich schon so in der Art Horrorspiele gab es ja nicht, so wie es die heute gibt.
Wie gerade gesagt, naja, also Alone in the Dark und sowas gab es ja vorher auch.
Ja gut, aber es ist ja vergleichbar, finde ich.
Ja.
Genau, also es gab nicht diese Art von Horrorspielen, wie es die heute gibt.
Ja.
So, sondern deswegen war das damals schon das Horrorspiel an sich. Und trotzdem muss ich aber sagen, es hat nicht diese gleichen Emotionen ausgelöst wie heute Horrorspiele. Also heute Horrorspiele, wenn ich die spiele, die sind halt so effektiv, die sind so gut gemacht und die Mechanismen verstehen sie inzwischen so gut, wie sie dich halt in wirklichen Angst und Schrecken versetzen.
Mhm.
Wir machen das ja manchmal auf GameCube zusammen und ich habe ganz wenige Horrorspiele alleine gespielt, weil die machen mich echt fertig. Da sitze ich danach und habe richtig Herzklopfen, ne? Bin echt richtig froh, wenn es vorbei ist. Und das muss ich sagen, so schlimm war es bei Resident Evil nicht. Es war immer so, es war echt spannend, es war echt unheimlich. Und du hattest richtig so fiese Verfolgungsszenen, wo du gerade sagst, wenn du weißt, er steht wieder auf und er rennt hinter dir her. Aber es war trotzdem alles ein bisschen gemächlicher, ne? Gerade die sich bewegen. Es war alles schon spannend, aber es ist nicht so, dass du wirklich diese Angst hattest. So weit ging es dann damals dann doch nicht. Obwohl das mit dem Nemesis, ich mag das ja nicht, ich hasse das. Ich räume ja immer total gerne in Spielen auf. Weißt du, ich möchte gerne so Sachen abschließen und weiß, dann ist alles gut. Ich mag ja auch respawnende Gegner überhaupt nicht. Also so nicht jetzt unbedingt nur Bossgegner, sondern wenn ich jetzt ein Gebiet habe und dann komme ich wieder zurück, dann sind die Gegner wieder da. Das hasse ich. Ich möchte mal alles aufräumen, jeden ausknipsen und ein Gebiet für mich abschließen und weitergehen. Und auch so ein Endgegner oder so ein Boss, der sich durchs Spiel verfolgt und immer wieder aufsteht. Finde ich furchtbar. Aber in Resident Evil war es irgendwie furchtbar auf die Art, wie es halt gewollt ist, dass du halt vor dem Respekt hast und Schiss.
Ja.
Aber ich mag euch. Bitte nicht. Geht weg, sterbt.
Das nächste große Spiel, über das wir, glaube ich, auch wahrscheinlich Stunden sprechen könnten, ist Resident Evil 4.
Boah, wie gut.
Das war ja, also, so ein Comeback. Man hatte halt schon gemerkt, dass sich das System des Spiels eben mit diesen festen Kameraperspektiven und in der Stadt rumlaufen und ein bisschen Zombies abschießen, ein bisschen Rätsel und so, es hatte sich schon ein bisschen totgelaufen. Es gab ja dann auch noch andere Ableger, wie zum Beispiel Code Veronica und sowas, wo das eben auch nochmal aufgegriffen worden ist. Aber dann kam eben Resident Evil 4 mit diesem ganz neuen Ansatz, also Verfolgerperspektive, nicht mehr diese langsamen Schnurfzombies, sondern diese Horden von wahnsinnigen Dorfbewohnern, aber dann trotzdem noch irgendwie Biowaffen mit drin und das Ganze halt auch in der Präsentation, die halt Lichtjahre von dem entfernt war, was in den alten Resident Evil Spielen so drin war, und ich habe das so extrem gesuchtet, damals auf dem GameCube. Ich konnte das damals schon nicht aussprechen, deswegen habe ich diesen Kanal gegründet.
Ich habe das ja erst später gespielt, dann auf der Wii.
Also das war ja das Großartige, ist ja auch so ein zeitgeschichtliches kleines Geschichtchen, dass eben damals die Aussage war, ist nur possible auf GameCube und nirgendwo anders wird es das jemals geben. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Spiel, das auf so viele Plattformen portiert worden ist wie Resident Evil 4.
Damals halt nicht. Nee, ich habe es ja später, erst eine ganze Weile später auf der Wii eben gespielt. Und da hast du ja dann die Remote, für Leute, die das nicht wissen, man hat ja dann immer wie so eine Fernbedienung in der Hand so, ne, und zeigt dann, wie mit so einem Laserpointer, kann man sich vorstellen, eine Fernbedienung auf dem Bildschirm. Und das Coole war, du hast dann in der linken Hand, hast du ja dieses Nano, eigentlich kennt ja jeder eine Wii, du hast ja einmal diesen Pointer und in der linken Hand hast du halt so einen Analogstick mit ein paar Buttons, halt einen Nunchuck, genau. Und das heißt, du hast mit der linken Hand, hast du dann den, das war auch Leon wieder, ne?
Ja,
Leon S. Kennedy. Genau, hast du gesteuert und hast die Figur halt gesteuert um die eigene Achse und wo sie halt hingehen soll. Aber wo du hingeschossen hast, war halt nicht dieses mühselige, was in Resident Evil immer mühsam war. Tatsächlich immer dieses Zielen so um die eigene Achse drehen und wie so ein bisschen so ein Panzer halt dann irgendwo hinzielen. Sondern du hast wirklich gefühlt Zentimeter genau irgendwo auf dem Bildschirm gezeigt und hast dann dahin geschossen. Und das war so eine geile Steuerung. Das war so ein perfektes Spielerlebnis. Du bist immer rumgelaufen und zack und zack und zack. Konntest das richtig geil spielen. Es hat so Spaß gemacht. Ich fand die Atmosphäre cool. Die Geschichte, also, wenn man es so nennen möchte. Und die Steuerung von der Wii war für mich damals perfekt. Das war so ein geiles Spiel.
Es waren ja damals noch andere Zeiten. Also es gab natürlich das Internet und es gab auch irgendwie Berichterstattung über Spiele im Vorfeld, aber man hat eben nicht im Vorfeld schon so viel über Spiele gewusst, sondern
nee, das gar nicht.
Du bist eben viel öfter überrascht worden und ich kann mich halt noch ganz genau daran erinnern, dass relativ am Anfang von Resident Evil 4, also dann kommt man da ja irgendwo, das soll ja irgendwo in Spanien in so einem Hinterwäldlerdorf spielen und es geht ja darum, die Präsidententochter zu retten, was eigentlich rückwirkend betrachtet so ein dummer Plot ist.
So. Also egal, wie man die irgendwelche Kisten und Fässer gesteckt hat zwischendurch, damit die halt keinen Quatsch macht.
Ja, dann kommst du da halt an und also wirst relativ schnell in die Action geschmissen. Also ganz am Anfang trifft er da schon die ersten komischen Dorfbewohner und dieser erste Moment, wenn du in diesem Dorf, das ist ein relativ weitläufiger Dorfplatz mit mehreren Gebäuden, die mehrere Etagen haben, wo man über ein Fenster rein kann, über eine Tür rein kann, also eigentlich eher untypisch für Resident Evil, wie man es bisher kannte, wo das alles nur enge Gänge waren, die immer so schlauchmäßig aneinander gebaut waren. Und dieses, wenn das erste Mal dieses ganze Dorf ausrastet und dann kommen da überall Typen mit so Sicheln
da schon Panik
und bisschen. Also das war ja auch das Konzept, dieses weg vom Horror hin zum Terror. Also es sind einfach so viele Leute, die rumschreien und es wirkt auswegslos und du schaffst es gerade so irgendwie, der will dich mit der Sichel hauen, du schießt ihm in die Hand, dann lässt er die Sichel fallen, dann kannst du ihn noch wegtreten und dann springst du selber aus dem Fenster raus und dann kommen sie aber auch schon irgendwie den Balkon hochgeklettert und dann noch dieser eine Typ mit diesem Sack auf dem Kopf mit der Kettensäge, du hörst
dich also boah, der ist so krass, der ist so krass.
Dann kommt dieser Typ mit der Säge um die Ecke und denkst du so, fuck, 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 wie kriegt man die tot? Und dann irgendwann, wenn du genug von denen umgebracht hast, dann bimmelt er die Dorfglocke und dann werden die alle abgezogen. Und das ist halt da so, what?
Das war schon sehr cool, das stimmt. Was mich, woran ich bei Resident Evil 4 denken muss, ist der Typ mit dem Mantel,
der die Sachen verkauft hat.
Welcome, Stranger. What are you selling? What are you buying?
An die, das ist eine der Sachen, an die ich mich am meisten erinnere.
Vor allem, wie halt auch so, wie komisch diese Figur ist. Also sie passt auch gar nicht so wirklich in diese Resident Evil Welt rein. Aber dann irgendwie wieder doch.
Weil ja, in Resident Evil-Welt passt hier schon, aber in der normale Welt nicht. Was ist denn, wer ist denn dieser Typ und warum steht er da? Warum verkauft er mir Sachen aus seinem Mantel? Ja. Augenblick hier.
Ich finde das ja, also ich hab da nie Interviews dazu gelesen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dieser Xur in Destiny, dieser Händler, der die seltenen Sachen verkauft, dass der halt voll die Hommage an denen ist und vielleicht ist sind die verwandt.
Ja, wer weiß. Job jetzt. Von der Arbeitsagentur vermittelt wurden.
Und ich glaube, es ist sogar so, wenn du den erschossen hast, weil das konntest du ja theoretisch machen, da war der halt wirklich hin. Und dann konntest du das ganze Spiel über keine Waffen mehr kaufen. Das war halt
da kann sich Dark Souls eine Scheibe davon abschneiden. Ja. Da kann man ja sogar mit der toten Puppe oder so bei Bloodborne noch immer noch handeln.
Aber also auch, was die Bosskämpfe anging in dem Spiel, wie cool die Bosskämpfe waren und
also da verschwimmt wieder total meine Erinnerung so ab der Hälfte. Ich kann mich an das Dorf super gut erinnern und dann, wo man dann diesen Gang dann findet, wo man zum ersten Mal, glaube ich, diesen trifft mit dem Mantel und dann in dieses Haus kommt und in diese Burganlage da. Das weiß ich total gut. Und auch das ganz viel mit der Ashley hieß die, ne? Die Tochter, die Präsidententochter, die man da sich kümmern muss. Da erinnere ich mich an ganz viele einzelne Szenen, wo man die immer kurz, gerade, dass ich zum Beispiel mit dem, man hört ihn schon mit der Kettensäge kommen und dann steckt man die noch in so eine Kiste, Deckel drauf und dann kämpft man halt gegen den. An so ganz viele Szenen erinnere ich mich. Wie, aber wie ich erinnere mich,
ja? Ja. Also, wie hieß denn dieser eine Latino-Typ, der da noch mit dabei war? Ich bin den Namen jetzt gerade vergessen, weil da gibt es diese geile Szene, wo so ein, also man auch in so einem Haus ist und dann kommen von allen Seiten die Leute rein und du kämpfst mit dem zusammen. Mhm. Und dann ist er völlig am Arsch und sagt dann, I have one very important question. You got a smoke? Dann gibt er eine Kippe.
Wo du jetzt nach Namen fragst, das ist meine große Schwäche, aber wahrscheinlich nicht nur meine Schwäche bei den Resident Evil-Spielen. Ich kriege ja die Story nicht und die Namen nicht zusammen. So, beim Spielen ja. Ist alles soweit okay. Weißt du, da kommen manche Figuren und erzählen irgendwas und dann denkst du mir so, okay, ja, passt schon. Und dann hier Präsidententochter und hier T-Virus, Z-Virus, X-Virus, K-Virus und H-Virus. Passt soweit alles. Aber im Nachhinein fällt mir es immer total schwer, das alles zu rekonstruieren.
Ja, natürlich.
Und das liegt natürlich einmal daran, dass ich in solchen Sachen immer mies bin. Ich habe ja alles nach 5 Minuten vergessen. Aber Resident Evil macht es einem auch nicht einfach, weil es alles so hanebüchen ist. Das ist ja total wirr. Da gibt es zum Beispiel, kann ich mal anbringen, auf der Wii habe ich dann tatsächlich ja auch echt viel gespielt. Und da gab es diese Rail-Shooter. Die hießen...
Diese Umbrella Chronicles und Darkside Chronicles.
Genau. Und das erste, die Umbrella Chronicles, waren richtig gut. Das Darkside Chronicles war dann das gleiche, kam sogar später raus, weil jetzt sogar die Fortsetzung von dem Rail-Shooter war aber schlechter, war viel zu hektisch. Der erste war eigentlich ziemlich gut, hat echt Spaß gemacht, für den Rail-Shooter vor allem toll. Habe ich mit meiner Freundin damals viel gespielt, weil man auch gut als Koop spielen konnte, einfach zu zweit halt diesen Rail-Shooter spielen. Und das Coole bei den Spielen war, dass das ja so ein Best-of durch die Spiele-Hopping war. Weißt du das? Hast du die mal gespielt? Oder
Ich habe die selber nie gespielt, aber ich habe eben
das erste Videos mal, das davon ist gesehen. Gut.
Aber die Resident Evil-Geschichte ist halt auch eine, die sich nicht eignet, um sehr verkürzt dargestellt zu werden.
Ja, aber auch nicht, ja noch auch nicht breit dünn. Und lang getreten, das macht es ja auch nicht besser. Aber, aber da fällt natürlich, wie du schon recht hast, fällt einem diese Doofheit noch mehr auf. Ja. Da ist halt dann wirklich die Geschichte, ich weiß gar nicht, aus 4, 5 Spielen, also mindestens aus den ersten 3 normalen Resident Evils, plus irgendwie dann aus Zero und Code Veronica und so, also irgendwie 4, 5 Spielen, ist die Geschichte in einem Rail-Shooter von, weiß ich nicht, 3 Stunden oder so. Das ganze Geschichte hat zusammengestaucht. Und dann springt das halt von Event zu Event und du spielst halt was sonst halt, bist halt meinetwegen in dem Dorf, in Resident Evil 4, 3 Stunden unterwegs und kommst zur nächsten und dann ist halt dabei da nur ein Level von 20 Minuten. Und dann kriegst du halt diese ganzen verwirrenden Storystränge und wie sie das mal alles erklären, so mit dem Virus hier und der verrät den und der hat dann die Idee und der spritzt sich, wie viele Leute sich auch immer in Resident Evil was spritzen, weil sie denken, das wäre eine gute Idee. Moment, das ist schon 27 Mal schiefgegangen, egal. Und dann kriegst du halt diese ganze Story reingedrückt in komprimierter Form und dann merkst du erst, wie richtig dumm das ist. Wahnsinn. Aber ansonsten, wie gesagt, spielerisch fand ich den, gerade zumindest den ersten, echt spaßig, der zweite war ein bisschen hektisch. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist es dadurch so schwierig für mich immer, ich denke jetzt an Resident Evil 4, ich erinnere mich solche, wie cool das war zu spielen, ich erinnere mich an bestimmte Sachen, aber ich kann immer total schlecht an diese ganze Geschichte wieder nachvollziehen, weil das alles vielleicht so wirr war und durcheinander.
Wo du jetzt gerade sagst, Geschichte nachvollziehen, ich würde gerne einen kleinen Schlenker unternehmen und zwar über die Resident Evil Filme sprechen.
Okay.
Weil so meine Meinung dazu oder mein Eindruck davon ist, dass die halt landläufig als der letzte Scheiß wahrgenommen werden und man halt immer diese Filme schlecht redet. Und so mein Guilty Pleasure sind wirklich die Resident Evil Kinofilme und ich finde auch, dass der erste Resident Evil Kinofilm richtig gut ist. Dass es eine richtig gute Verfilmung von dem Quellmaterial ist und diese Reihe mit zunehmenden Episoden immer alberner wird. Aber ich nie aus einem Resident Evil Film rausgegangen bin und mir dachte, ich fühle mich nicht gut unterhalten. Ich denke mir so immer, mein Gott, wie dumm war das gerade eben, aber es war immer gute Unterhaltung.
Beim ersten würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da ist jetzt aber auch zu lange her, um irgendwie jetzt so eine Art von Wertung zu sagen, dass es ein guter Film ist oder nicht. Ich weiß noch, dass ich dann damals, hatte immer Spaß. So der erste, gerade der erste, war jetzt überhaupt nicht enttäuscht oder dass man sich das irgendwie groß schönreden muss, der hat einfach Spaß gemacht. Man hat ja auch nicht sonst was erwartet von einem Resident Evil Film. Das war einfach cool. Das stimmt schon. Und auch da habe ich wieder ähnliche Probleme. Ich habe auch nicht alle gesehen von denen, dass ich bei den späteren dann gar nicht auseinanderhalten kann, welcher Film was war. Ich erinnere mich nur an eine Szene, die ich dann so geil fand. Da ist so ein Container irgendwo runtergefahren und dann sind da Zombies rausgekommen.
Das ist der dritte, wo sie in der Wüste sind, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann kommen da so Zombies raus und sie rennt irgendwie von denen weg oder klettert so eine Leiter, glaube ich, hoch, wenn unten da die Zombies rauskommen. Und dann kommen da halt Zombies raus. Und dann kommen da noch mehr Zombies raus. Und dann kommen noch mehr Zombies raus. Und dann denkst du, die passen da überhaupt nicht alle rein. Da sind jetzt schon 500 Zombies aus dem normalen Container rausgekommen, wo vielleicht 30 reinpassen.
Ja.
Und das wird auch ähnlich, wenn ich mich da fallen mir so einzelne Szenen ein. Aber ansonsten finde ich, haben sie total gut eingefangen, diese Atmosphäre einmal aus den Spielen mit dieser Zombie-Bedrohung. Und, was du gerade am Anfang erwähnt hast, das mit der Firma halt immer. Ich finde das total cool immer. Es gibt ja ganz viele Szenen dann, die dann auch so Rückblenden haben. Und dann, wo man mal sieht, so, das ist immer so diese kalte Firma, alles mit Neonlicht und diese betriebsblinden Wissenschaftler, die halt dann irgendwas forschen, ohne zu sehen, was das für Implikationen hat. Das finde ich immer total gut eingefangen in den Filmen.
Das Einzige, was ich finde, was die Filme falsch gemacht haben, ist, dass sie zu früh gepiekt sind. Also der Grad der Eskalation, so wann die Hauptfigur eine unzerstörbare Supergöttin geworden ist, wann Umbrella die ganze Welt zum Teufel geschickt hat und so, ist vielleicht 3 Filme zu früh passiert. Also es ist halt, ich meine, jetzt kommt ist der 6. Film, der jetzt ins Kino kommt, und sie haben ja zum Beispiel auch so Sachen machen müssen, wie mittendrin war sie schon irgendwie so ein allmächtiges Wesen, dass sie allein mit ihren Gedanken Computer hacken konnte. Und dann haben sie sich auch noch endlos geklont und so. Und dann mussten sie ja irgendwann sagen, ja, und dann hat sie so ein Spezialgift bekommen und dann konnte sie das alles nicht mehr. Die Klone sind alle weg und es ist nur noch eine. So.
Bisschen das 24-Problem auch, oder? Wenn du schon in der 2. Staffel halt die Atombombe explodieren lässt, dann musst du halt für die 7. Staffel immer weiter eskalieren.
Ich meine, die Filme werden halt immer kritisiert, weil sie dem Quellmaterial nicht treu sind. Weil es halt eine andere Geschichte erzählt oder halt Ereignisse aus den Spielen nur so als Set-Pieces nimmt und dann aber eigentlich eine ganz andere Geschichte drum erzählt. Aber das finde ich halt auch nicht verkehrt. Also ich mag zum Beispiel, ich meine, Mila Jovovich finde ich halt cool.
Ja.
Die Spiele da, also die Figur Alice, haben sie sich ja extra für die Filme ausgedacht. Und ja, sie mag vielleicht übermächtig sein, aber es führt halt zu einer endlosen Busladung an geilen Kampfszenen und sie nehmen sich halt dann aus den Filmen, wie die Kritiker finden, ohne Rücksicht auf Verluste einzelne Gestalten oder Charaktere raus, nur um die in irgendwelchen coolen Kampfsequenzen zu verheizen. Aber mein Gott,
was ist interessant daran eigentlich, verkehrt? Dass sie das nicht umgekehrt mal dann auch als Spielvorlage genommen haben, zumindest die Figuren so.
Ja,
ne?
Komisch, ne?
Das ist ja dann schon doch recht bekannt ist. Vielleicht kommen wir nochmal ganz allgemein, weiß nicht, wir können ja ganz kurz jetzt noch die restlichen Teile, dann kommt ja der 5. Teil. Und da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil der hat mir nicht gefallen vom Setting und den habe ich auch nicht viel gespielt. Meine Freundin hat den ewig viel gespielt. Mhm. Die hat irgendwie da sogar Platin auf der PlayStation geholt, was in dem Spiel echt nicht leicht ist.
Ja.
Aber ich fand den, mich hat der überhaupt nicht so gejuckt.
War ja eine,
war
noch mal eine Abkehr von der, also sie hatten natürlich das Spielprinzip vom 4. Teil nochmal übernommen, aber es hatte diesen starken Koop-Fokus. Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das Koop-Horror zerstört. Andererseits waren natürlich in Resident Evil-Spielen waren die ja oftmals zu zweit unterwegs. Aber es hatte natürlich schon einen stärkeren Action-Fokus als die vorherigen. Muss man halt mögen, aber ich habe das Ding auch komplett im Koop gespielt, zusammen mit meinem Bruder, glaube ich, damals, der auch ein großer Resident Evil-Fan ist. Und wir hatten da Spaß. Also ich meine, ist halt auch wieder was, es musste noch actionreicher und noch spektakulärer als der Vorgänger sein und die Substanz an sich war halt nicht mehr so wirklich da. Aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Und ich meine, er hatte die Szene mit dem Boulder Punch. Das ist natürlich die
Peak. Muss mir erzählen, ich hab's nicht.
Die Peak Resident Evil Szene ist, das Finale von Resident Evil 5 findet statt in einem Vulkan, wo Chris Redfield, der ist ja da auch wieder der Protagonist, der schon im ersten Teil dabei war, und seine Partnerin, die Sheva, kämpfen gegen Wesker, also den Verräter aus dem ersten Teil und natürlich in allen Filmen. Er ist immer der Doppel-Doppel-Doppel-Verräter-Agent, der immer nochmal einen mehr beschissen hat und niemand hat es gemerkt. Jedenfalls wird Wesker gerade in diesem Vulkangipfel, hat er die gute alte Resident Evil Bösewicht-Tugend genommen. Ich werde so ein Monster! Und jetzt ist es so, dass ein riesengroßer Felsen, also ich würde sagen, dass der halt so ein Durchmesser von zwischen 5 und 10 Metern, ein riesen Felsen einfach, sperrt Chris den Weg, um, ich glaube, Sheva zu helfen oder Wesker zu töten. Eins von beiden ist es halt. Und links und rechts ist halt Lava. So, jetzt fängt er halt an, diesen Felsen zu versuchen, so wegzuschieben oder halt irgendwie sich dagegen zu werfen. Aber das geht natürlich nicht, weil was ist natürlich, wo bringt man mehr Kraft auf, wie versuchen, den wegzuhebeln oder wegzuschieben? Man schlägt ihn einfach. Und dann gibt es halt eine Sequenz, wo du Button mash und er schlägt mit seiner Faust diesen Stein halt kaputt. Das ist halt so Peak Resident Evil, dass es halt eigentlich nicht mehr dümmer geht.
Super. Aber eigentlich bietet sich das ja total an, weil du über Koop eben gesprochen hast. Wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, wie cool das war, das aus den zwei Perspektiven zu spielen. Das ist eigentlich in jedem Spiel, gibt es ja immer zwei, ist immer meist dann irgendwie Chris war es ja in diesem Fall und die Sheva zum Beispiel. Ja. Und immer diese zwei Figuren, das ist ja als Koop sich total anbietet. Und dann kam ja der sechste, den haben wir ja einmal auf dem Kanal.
Ja.
Hast du den ja mit dem Fritz im Koop gespielt?
Genau, zumindest wir haben ja angefangen. Genau.
Ja, in die Kampagne oder wie auch immer.
Ja.
Und ich habe es mit meiner Freundin auch gespielt. Können wir gleich mal die Erlebnisse vergleichen?
Naja, so was wir halt in dem Let's Play gemerkt haben, ist, dass wir ursprünglich den Plan gefasst hatten, wir spielen das durch. Und das der
Gag. Klar, du als Resident Evil-Fan ja auch.
Und der Gag an Resident Evil 6 war ja, dass es anfangs drei und dann später gab es auch noch eine vierte Kampagne geboten hat, die sich unterschiedlichen Ausrichtungen bedient haben, um damit unterschiedliche Arten von Resident Evil-Fans anzusprechen.
Wie dumm das war.
Ja.
Okay,
und da gab es eben diese erste Kampagne, war die Leon S. Kennedy und die Helena, wie hieß sie, bla bla bla, also auch seine neue Partnerin halt da, Kampagne, die vom Setting halt noch am nächsten dran war an Resident Evil 4 oder vielleicht sogar in den ersten Spielen, also noch mehr so Horror, alles ein bisschen düster.
So ein dunkles Haus ja auch. Und
ja, also es war ja, spielte ja auch in so einer Stadt, wie Raccoon City, nur in kleiner. Also insgesamt die noch die klassischen Resident Evil Fans am meisten anspricht und dann später wird es halt auch noch so, also auch innerhalb der Leon-Kampagne wird es eher ein Globetrotting-Adventure. Aber wir haben halt damals schon gemerkt, es ist irgendwie frustrierend gewesen, es war zu viel Action und was eben ein großes Problem damals war, ist, dass es so technische und Bedienungssachen hatte. Die Kamera war halt viel zu nah dran ganz am Anfang. Also es war halt so, dass komisch, wirklich die Figur stand halt, hat die Hälfte des Bildschirms, wo du von allen Seiten dauernd angegriffen wirst, wird verdeckt von einer muskulösen Schulterfigur.
Das ist ein bisschen wie bei uns im Podcast hier.
Ja.
Die Muskulösen verdecken ja auch alles.
Jedenfalls hatten wir dann gesagt, weil wir jetzt nicht so wirklich viel Spaß hatten nach der ersten Kampagne, okay, lassen wir das. Witzigerweise hat dann Fritz das nochmal komplett durchgespielt und fand's gut. Und ich hab's dann irgendwie auch nochmal durchgespielt, fand's aber gar nicht so gut. Also ich dachte mir schon, wenn ich das jetzt geletsplayt hätte, wäre das zum Zuschauen kein Spaß gewesen, weil ich mich echt geärgert habe, wie dumm es teilweise war. Weil die anderen Kampagnen mir dann zu viel Action-Fokus hatten. Aber wie gesagt, ihr hattet es ja auch nochmal, du hast es mit Edi zusammengespielt. Ne?
Genau, ich habe mit meiner Freundin zusammengespielt und aber auch erst viel später, jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so erst. Und da war, glaube ich, wir haben es auf der Xbox One gespielt, da war aber, glaube ich, dann inzwischen schon der Patch draußen, der die Kamera geändert hat. Das heißt, das ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, das war ganz normal, wie jetzt beim Vierer oder so. Das ist mir nicht positiv aufgefallen, aber auch nicht negativ. Also, war halt so und hat gepasst.
Ja.
Und gerade die erste Kampagne in dieser Stadt mochte ich auch ganz gerne, weil echt, da ist ja dann war schon wahnsinnig viel Action drin mit Hubschrauberabsturz in die Stadt und dann explodiert alles, dann springst du da durch und dies. Aber ich fand es trotzdem cool. Und die zweite, wenn ich es richtig zusammenkriege, vergesse ich irgendwas, das zweite, glaube ich, in China gespielt dann.
Ja, das war dann mit Chris und Pierce.
Also das war
dann sehr militärisch.
So. Das war ganz okay, fand ich noch, dass in China, wo du da unterwegs warst, war nämlich auch sehr, wo man auf diesem Markt unterwegs war und da gab es ein paar coole Szenen. Und glaube ich, das dritte war dann in Osteuropa.
Ja.
Und da haben wir dann aufgehört zu spielen. Und das mache ich echt nicht selten. Es gibt selten Spiele, die ich nicht zu Ende spiele. Aber das war eine Vollscheiße. Kann man nicht anders sagen. Das war nur so ein Rumgeballer und zwar nonstop. Du hast ja auch ständig ja nur so Sturmgewehr. Es hat sich angefühlt wie so ein Call of Duty in der Third Person. Also du bist dann da rumgelaufen durch diese Stadt. Da warst du auch nicht allein. Es hat auch mit Horror und so nicht mal im Fernsehen noch was zu tun, weil das war auch wirklich so eine Militärkampagne. Du bist ja ständig mit so einem Trupp Soldaten rumgelaufen, da waren irgendwie so bestimmt 10 Soldaten und dann sind dann irgendwie Panzer vorbeigefahren und dann sollte halt irgendwie eine andere Perspektive noch geben, aber ich fand spielerisch war das total scheiße,
also
weil diese Steuerung auch nicht so gut darauf ausgelegt ist, irgendwie als Shooter richtig gespielt zu werden.
Also um das nochmal, also es gibt ja zum einen, es gibt diese Chris und Pierce Kampagne, das ist die sehr militärische und dann gibt es nochmal die mit dem jungen Wesker und der, es ist dann Sherry Birkin. Ist ja egal. Jedenfalls war das ja eine Kampagne, die dann eher so auf dieses ganze Koop ausgelegt war, aber trotzdem auch mal so Ausreißer hatte mit. Und jetzt hier das Setpiece, wo noch das Militär dazukommt und hier noch geschossen wird. Also es war insgesamt kein Spiel, was dem zurückgenommenen Horror-Resident-Evil-Spieler irgendwie noch großartig gefallen hat. Und Fritz hatte auch gesagt, was für ihn ein großer Spaß gewesen ist, war, weil dieser Patch es ermöglicht hat, dass man sich eben einfach unbegrenzt Munition anstellen konnte. Und wenn du halt dann nicht, also dann ist es halt einfach eine Schießbude, aber du musst dir keine Gedanken drüber machen, wo kriegst du das die Munition her und so.
Dann entschärft es praktisch so ein paar Schwachstellen, aber ich will ja gar keine Schießbude spielen. Also nicht so, es macht mir keinen Spaß. Also da habe ich wirklich, haben wir das abgebrochen, aufgehört zu spielen, weil es keinen Spaß gemacht hat, fand ich. War irgendwie dann echt blöde so. Und die Geschichte war natürlich blöd wie immer und dann war das Spiel nicht gut und dann hat es auch echt keinen Spaß gemacht.
Gab ja noch diese Kampagne von Ada, aber die konnte man auch nur alleine spielen, wenn die mich nicht
täusche. Das haben sie, glaube ich, später geändert.
Das haben sie später auch noch gepatcht.
Ich glaube, die Ada haben wir nämlich noch gespielt, genau. Die war wieder auch ganz cool. Ja. Also es gab so ein paar coole Sachen, die an die alten Sachen geändert haben. Und dann gab es halt aber zwischendurch, hatten wir schon mal eine Kampagne, die so, war schon sehr nervig. Und gedacht, dann kam diese Osteuropa-Kampagne, die haben wir dann gedacht so, nee, das macht keinen Spaß mehr. Und ich glaube, diese Ada-Kampagne hatten sie geändert im Nachhinein, dass man die auch zu zweit spielen kann. Und Koop macht das Spiel schon noch mal besser.
Aber es war so ein bisschen eine beängstigende Entwicklung für die ganze Serie. Ich meine, es haben wir nur zum Beispiel die Hauptspiele angesprochen. Was wir zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, ist das bis heute schlechteste Resident Evil, Operation Raccoon City. Hatte ein Szenario, was so cool ist, so eine coole Idee gewesen ist. Man spielt während Resident Evil 2 spielt man ein Spezialistenteam, so ein Clean-Up-Team von Umbrella, die da reingeschickt werden. Alle Zeugen ausschalten, alle Beweise vernichten und du spielst die. Und das war damals in der Phase, wo gerade Left 4 Dead auch der heiße Scheiß war. Also, ja, cool, so ein Koop-Ding und man spielt mal die Bösen, aber währenddessen passiert noch Resident Evil 2 und man läuft da eben durch, während die Helden auch da durchlaufen. Und es ist dann aber auch so gewesen, dass du Ereignisse massiv verändern konntest in so einem Was-wäre-wenn-Szenario, was wäre, wenn Leon Kennedy von dir getötet wird? Wie geht Resident Evil 2 dann aus?
Ja, cool.
Es klang super. Und das war der größte Scheiß. Also ich habe das angefangen im Koop zu spielen.
Mal ganz kurz, wann ist das denn zeitlich ungefähr einzuordnen?
Vor Resident Evil.
Nee, jetzt nicht in der Zeitlinie von Resident Evil, sondern
während Resident Evil 2, also du meinst, wann es erschienen ist.
Ja.
Eine Sekunde, ich klicke hier mal ganz kurz zurück und wir sehen hier, Operation Raccoon City ist im Jahr 2012 erschienen. Also Resident Evil 6 ist kurz danach erschienen.
Ah, okay, zwischen 5 und 6, okay.
Genau. Und
hat sich dann so gesteuert, mal ganz kurz, wie 5 oder 6? So das, oder
ja, war dieses, ganz andere Steuerung? Nee, so Third Person war das natürlich ein paar, also diese unterschiedlichen Charaktere aus diesem Team, die waren halt wie Charakterklassen. Da gab es halt irgendwie so den Heavy-Typen, dann gab es irgendwie wie so eine Ärztin. Und du hast aber auch dieses, du hast es alleine spielen können und zwischen denen dann, also andere auch wählen oder du hast es im Koop spielen können. Und dann gab es eben auch so Multiplayer-Modi, dass da die Stars, also das Team aus den, die Helden aus den alten Spielen sind die eine Fraktion, die Umbrella sind die andere Fraktion, dazwischen laufen lauter Zombies und Monster rum. Aber es war halt einfach technisch so eine Katastrophe und so lahm und vor allem auch, jede Waffe, die da drin war, hat sich angehört wie eine Nähmaschine. Also keine einzige Knarre, die irgendwie Punch hatte, wo du dachtest, boah, cool, es macht Spaß, mit der zu schießen. Es hat einfach nichts davon Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe das angefangen, im Koop zu spielen und einer nach dem anderen sind die Mitspieler ausgestiegen. Ich habe es dann alleine durchgespielt. Und was für ein Schrott. Also wirklich, das war witzigerweise von dem Team, die SOCOM gemacht haben. Also eigentlich wissen die sogar, wie man so Taktik-Shooter macht. Aber
der Resident Evil-Fluch. Hat zugeschlagen.
Der Resident Evil, und dann sah es wirklich finster aus. Also Resident Evil 6 so eine Enttäuschung, dann das so eine Enttäuschung. Und dann gab es aber mittendrin einen Lichtblick, und ich glaube, haben wir beide nicht zusammengespielt, aber unabhängig voneinander. Resident Evil Revelations gab es Teil 1 und Teil 2. Ja. Teil 1 ist schon vorher erschienen gewesen und Teil 1 ist ja so ein, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, spielt das. Das ist super. Also das ist ja ursprünglich für ein Handheld erschienen und dann gab es danach
für 3DS. Erst, das war genau, der erste 3DS-Spiele mit, ja.
Und das hat aber, das war so ein, wie sagt man, Blessing in Disguise, weil dadurch, dass eben der 3DS, du keine so schnellen Shooter-Sachen auf so einem Handheld machen konntest, musste das Spiel an sich langsamer sein und das Spiel halt auf einem Schiff, auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und eben auch wieder mit mehreren Charakteren, aber viel stärkerer Fokus auf Rätsel, auf Erkunden, weniger Gegner gleichzeitig, wenn überhaupt, müssen die Gegner ein bisschen tricky bekämpft werden. Es hat einen der besten Twists überhaupt. Also da saß ich davor und dachte mir, brillant. Muss man gespielt haben. Und davon gab es eine Fortsetzung, und darauf will ich jetzt eigentlich anspielen, Resident Evil Revelations 2 nämlich, was dann sofort für die großen Plattformen erschienen ist, aber auch mit einem starken Fokus auf Koop. Und das hat mich auch sehr positiv überrascht. Du hast das mit Edi zusammengespielt, ne?
Genau, da war ja das auch tatsächlich auf deine Empfehlung hin sozusagen, weil ich suche tatsächlich regelmäßig Koop-Spiele, weil ich gerne mit meiner Freundin zusammenspiele. Wir machen auch manchmal Let's Plays zusammen, dann so klassisch wie GameCube-mäßig, dass wir halt einer spielt und wechseln uns ab oder so. Aber ich spiele halt wahnsinnig gerne auch im Koop. Und da habe ich dann immer ein bisschen gesucht, und dann holt man sich natürlich auch Tipps von Freunden und so. Und dann hast du das mal empfohlen. Und das ist echt toll. Das erinnert sehr an die alten Resident Evil, so überhaupt von der, wie man spielt tatsächlich. Wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen wieder behäbiger geworden, ein bisschen langsamer, nicht dieses Third-Person-Run-and-Gun-Schießerei, sondern ein bisschen langsamer. Und auch von der ganzen Atmosphäre ein bisschen mehr Rätsel. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das Coole war bei Resident Evil Revelations, hoffentlich jetzt nichts durcheinander bringe mit anderen Koop-Spielen, Resident Evil Revelations 2 war das, dass es nicht nur Koop war im Sinne, jeder hat irgendwie einen Charakter gespielt, sondern du hast wirklich unterschiedliche Rollen gehabt.
Ja.
Das war richtig super. Das
Zusammenspiel war ein Must.
Ja.
Es gab ja unterschiedliche Paarungen. Also es gab einmal
zwei verschiedene, ne?
Claire Redfield, also die Heldin aus dem zweiten Teil, zusammen mit der Tochter von Barry Burton, also dem Typen im Revolver aus dem ersten Resident Evil, und dann nochmal Barry Burton mit so einem mysteriösen Mädel, dieser da auf so einer
Insel. Natalia.
Ja, genau.
Natalia.
Dass er da auf so einer Insel gefunden hat. Das ganze Spiel spielte auch wieder auf so einer Insel. Und also das war zum einen das mit diesen Fähigkeiten, dass zum Beispiel Claire war, die nur schießen konnte. Und die, wie Moira hieß sie, ne?
Moira
Burton. Moira war dann die hatte immer nur eine Taschenlampe und konnte Sachen anleuchten. Und das wirkt so im ersten Moment, wie dumm ist denn das? Warum kann die nicht schießen? Warum kann die andere, warum sieht die Sachen nicht, wenn sie nicht vorher angeleuchtet worden sind? Also rein von der Logik ist es ein bisschen doof. Aber es macht halt diese Kooperation alleine, das macht so einen Spaß, das zu spielen, und ich war da restlos von begeistert.
Ich fand das gerade bei der anderen Paarung von Barry und Natalia noch krasser. Da hat man es irgendwie auch noch ein bisschen logischer herleiten können, weil sie halt ein kleines Mädchen ist. Er ist ja so ein erfahrener Kämpfer und Soldat, ja. Ne? Er hat dann geschossen und den Waffen rumhantiert, und sie war halt irgendwie bei sich, ein siebenjähriges Mädchen, hat natürlich, kann jetzt nicht schießen, ne? Ja. Aber sie hat andere Fähigkeiten. Sie konnte dann immer Sachen entdecken. Was richtig cool war auch, sie konnte bestimmte Gegner sehen, die er nicht sehen konnte.
Das war stimmt, diese unsichtbaren. Und da musste man sich absprechen, so von wegen weiter nach oben, weiter nach links.
Genau, das war total cool, weil sie hat auch nur so Schemen gesehen. Also sie hat jetzt nicht komplett gesehen, aber sie hat so einen roten Schemen gesehen, wo da irgendwo so ein Gegner war, so bestimmte Gegnertypen. Und der Barry hat halt nichts gesehen. Also ganz leichtes Flimmern in der Luft, wie so ein Hitzewallung halt oder so.
Ja.
Und dann hat er tatsächlich erstmal, weiter nach rechts, und nur so, ja, wohin denn da? Und dann bam, dann hast du einmal geschossen, hast dann vielleicht getroffen, und dann musst du wirklich zusammenarbeiten. Es gab auch richtig Level-Abzweigungen, wo man sie dann aufteilen musste, weil dann irgendeine kleine Lüftungsschacht, wo die Natalia reingepasst hat, und der Barry natürlich nicht. Und das hat so Spaß gemacht, weil du wirklich dich als Team gefühlt hast und dich super ergänzt hast. Und das ist ein bisschen fast schon klischee-mäßig, aber meine Freundin mochte das auch total gern. Sie spielt auch gern diese Rolle, dass sie dann irgendwie so eine Art Support-Charakter ist halt und bestimmte Sachen, und ich stelle mich dahin und schieße halt alles. Und das hat im Spiel gut funktioniert, das hat als für uns beide total gut funktioniert, als Spiel und auch so, wie man das gemacht hat. Und das hat so richtig viel Spaß gemacht.
Also zum einen, dieses Fokus auf Koop fand ich ganz großartig. Und was ich bei Spielen immer mag, ist, wenn sie wie Fernsehserien aufgebaut sind.
Ah,
weil das ist ja auch so gewesen, dass es eben wie so eine Staffel und Episoden gab. Und das Einzige, was man dann kritisieren muss, ist, dass wie die erschienen sind, das war komplett für den Arsch. Also irgendwie auch so jede Woche eine, damit man sich drüber unterhalten kann, und dann.
Ja, gut, es ist halt wie mit Telltale und so halt, ne?
Zum Glück nicht ganz mehr auseinander. Ja, also, warum es nicht wie zum Beispiel Alan Wake machen? Okay, es ist ein ganzes Spiel, aber mein Gott.
Darf ich wieder
der Vorteil daran ist ja, dass es zwingt das Spiel dazu, und es hat es auch echt gut gemacht, nach jeder Episode einen Cliffhanger zu machen. Und die waren richtig gut. Also du hast so richtig Bock gehabt zu wissen, wie geht's jetzt weiter, und die ganze Geschichte war halt wieder Resident Evil-mäßig dumm. Aber schon irgendwie spannend.
Da habe ich ja ähnlich wie bei Resident Evil 6 die Gnade des späten Spiels. Bei Resident Evil 6 war es halt die gepatchte Kameraperspektive. Bei Revelations 2 war es so, alles schon da. Ja. Da haben wir einfach mal so gespielt, wie wir gerade Lust hatten. Aber trotzdem mag ich das ganz gerne, weil so eine Episode ging immer so zwischen 30 und 60 Minuten. so in dem Dreh halt.
Ja.
Total cool. Du konntest auch immer schön einfach spielen und hast immer so einen guten Punkt, wo du sagst, oh, haben jetzt
genau,
irgendwie, ja, jetzt haben wir anderthalb Stunden gespielt, irgendwie ein, zwei Episoden, war ein toller Abend. Und beim nächsten Mal, wenn du anfängst, immer dieses Previously, dann kriegst du nochmal alles so kurz so einen Clip erzählt, so das, ach stimmt, das war ja gestern Abend, cool. Und spielst weiter. War bei Alan Wake super, das ist da ja super. Also insgesamt ein richtig tolles Spiel und wirklich, wie gesagt, für Koop-Spieler unter euch auf jeden Fall empfehlenswert. Also es macht zusammen so viel Spaß. Witzigerweise, da nochmal danke an Capcom, die haben mir nämlich da kostenlos Muster geschickt dazu, zu Resident Evil Revelations 2, hatte ich mal einfach nachgefragt, frech. Und da habe ich dann einmal für Xbox One und PS4 Muster bekommen. Und dann habe ich ja meiner Freundin zum Geburtstag jetzt dieses Jahr eine PS4 geschenkt, weil sie so ein großer PlayStation-Fan ist. Und wir haben es ja hier schon auf der Xbox One komplett durchgespielt. Dann habe ich zu ihr, die PS4-Version lag halt hier noch rum, weil ich die nicht brauchte, habe ich die mit zu ihr gebracht, einfach damit wir was zum Einweihen haben, einfach mal zum Reingucken.
Ja.
Und dann hat einfach nur das installiert und dann haben wir es halt die erste halbe oder Stunde hat sie nochmal solo gespielt, wenn ich nur auf dem Sofa rumlag und ein bisschen zugeguckt habe. Und da habe ich dann gemerkt, alleine ist das gar nicht so gut, weil das Spiel, du kannst dann selbstständig zwischen Charakteren wechseln, aber das ist total mühsam. Also ja, du musst, das, was jetzt dann so toll war im Koop-Spiel, das ist einmal so, was du schon erwähnt hast, dass in der Paarung mit Moira und Claire hast du halt so, dass sie mit der Taschenlampe Sachen entdecken kann. Sie muss irgendwo hinleuchten und dann findet man manchmal eine Keycard oder so und die findest du sonst nicht. Und dann musst du aber natürlich, nachdem du die Keycard gefunden hast, wieder zu Claire wechseln, damit sie die vielleicht aufheben kann und dann auch gleich wieder gegen den Gegner schießen. Und bei Barry und Natalia ist es genauso, sie muss dann das machen und dann wechselst du wieder hin und her. Und als Koop-Spiel ist es eine tolle Erfahrung, dass du zusammenarbeitest. Alleine musst du ständig zwischen den Charakteren wechseln, was total mühsam ist. Immer dann wechseln, dann klappt das auch nicht so gut. Und dann hast du ständig, hast du gerade zu einem Charakter gewechselt mit der Taschenlampe, verfolgt dich ein Zombie, haut dich und du sagst, oh nein, jetzt muss ich wieder wechseln. Und ich hab's dann, wir haben es wirklich nur so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Ich weiß nicht, ob das dann die Erfahrung allgemein im ganzen Spiel so ist, aber das hat mich echt abgeschreckt. Und ich frage mich im Nachhinein, wenn ich das jetzt alleine gespielt hätte, ob ich das auch so, ich habe das in total guter Erinnerung, das Spiel. Aber ich weiß nicht, ob ich das einem Solospieler empfehlen kann.
Schwierig, ja.
Also, ja, weil ich vermute, es leidet drunter.
Wir haben nicht mehr so viele Spiele, die noch vor uns liegen. Es gibt zum einen noch das grauenvolle, schlechte, bitte nie spielen, Umbrella Core.
Ach, was ein
Multiplayer-Shooter ist, basierend auf der Resident Evil Marke. Ich glaube, wenn ihr jetzt anfangt, dann seid ihr weltweit in den Top 10. Also einfach nur allein dadurch, dass ihr es spielt. Also es ist halt, glaube ich,
furchtbar.
Das ging echt schnell weg. Und es kommt ja noch ein Remake von unserer Einstiegsdroge Resident Evil 2. Das ist ja in gewisser Weise Fluch und Segen für die Fan-Community, weil zum einen, hey geil, wir kriegen ein aufwendiges Remake von Resident Evil 2, ein Spiel, dessen Geschichte und Spielgefühl wir gut fanden. Auf der anderen Seite hat das aber so viele Fan-Remakes getötet. Also, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Es gibt ambitionierte Entwickler, die sagen, hey, ich kann die Unreal Engine 4 im Schlaf und kann alles irgendwie programmieren, aber ich frage nicht einmal vorher nach und fange einfach mal an, so zu machen. Und dann werden da halt immer so Projekte eingestampft. Das Witzige ist, es gab ein Resident Evil 2 Remake in der Unreal Engine 4 und die haben jetzt aufgegeben, weil Capcom sich da eben auch beschwert hatte und jetzt wird daraus aber ein eigenes Spiel, das heißt irgendwie Daymare 1998 und ist dann in Unreal Engine 4 ein Spiritual Successor zu Resident Evil
2. Ja gut, aber ich sage mal, diese Spiele, wir hatten schon mal drüber gesprochen, deswegen müssen wir es nicht so vertiefen.
Ja.
Sterben würden sogar so abgeschossen. Vielleicht ist dann natürlich dann die Motivation ein bisschen andere, wenn es dann ihnen ein offizielles Remake gibt. Ja. Dass man sagt so, wenn es ein offizielles Remake gibt, muss ich das nicht mal fertig machen, weil das dann ja dann auch nicht mal die Zielgruppe irgendwie so erreicht. Das kann natürlich sein.
Wir müssen noch über eine Sache reden, also auch noch ein kleiner Schwenker. Es gibt nämlich noch die Animationsfilme und die sind für mich ein ganz besonderes Guilty Pleasure, weil während ich mir den Resident Evil Kinofilm kann ich mir auch mit nichtsahnenden Opfern anschauen. Also da kann ich mit Menschen, die das noch nie gesehen haben, ins Kino gehen und dann wissen die hinterher so, aha, das war jetzt dumm, aber irgendwie lustig. Aber diese Animationsfilme setzen halt voraus, dass du die letzten 85 Jahre Lore aus den Spielen aufgesaugt hast. Sind die so schlimm? Nee, die sind
von also schlimm im Sinne, dass du wirklich die Voraussetzung hast. Dass du
ja,
dich wirklich nicht so auskennen musst.
Es, es setzt schon einiges. Also sie haben zwar immer so Geschichten, die in sich abgeschlossen sind, aber da tauchen natürlich dann als Hauptfiguren die Charaktere aus den Spielen auf. Hm. Und ja, und man muss schon echt ein Fan sein. Die sind, also von der Animationsqualität sind die eigentlich echt ganz gut, und es gibt irgendwie den Eindruck, das ist die Generation, das ist der, spielt, glaube ich, an so einem Flugplatz, wo dann eben das Duo aus Resident Evil 2 sich wieder trifft, zufällig, und dann da halt irgendwie Zombies wegmacht, aber auch ganz coole so Action-Szenen mit drin. Okay. Und dann gab es eine, ich weiß gar nicht, wie der hieß, da ist Leon S. Kennedy in irgendeinem osteuropäischen Land, wo dann irgendwie Bürgerkrieg herrscht und der Machthaber will seine Regierung aufrechterhalten, indem er halt das Volk unterjocht mit so Bio-Waffen, die er sich von Umbrella gekauft hat. Irgendwie so. Also auch wieder so ein total hanebüchender Plan. Und
wenn ihr jetzt Nachrichten schaut, findet ihr sowas in Syrien übrigens.
Ja. Der Film endet aber mit einer, ich muss mal ganz kurz, warte mal, ich muss ganz kurz nachgucken, wie dieser dumme Film heißt.
Dann guck mal kurz nach, dann sag ich mal kurz was.
Erzähl mal.
Ich habe das D-Generation zu Hause noch eingepackt, original mit so Plastikfolie, als DVD. Und das liegt daran, dass wir damals in der GameStar-Redaktion hunderte, oder wir hatten, also ab und zu wird ja mal die GameStar-Redaktion so in regelmäßigen Abständen ausgemistet, weil es kommen ja Sachen zugeschickt, ne, und manches relativ großzügig, ja. Und dann wird das mal dann rausgeschmissen und hier. Und irgendwie hatten wir in der GameStar-Redaktion Dutzende von diesen. Ich weiß noch, dass wir echt viele davon weggeschmissen haben. Und ich habe mir einfach mal eine mitgenommen dann davon. Und bis jetzt noch nicht aufgemacht, weil so interessiert es mich. Ich dachte, bevor es halt weggeschmissen wird, nehme ich mal, so schlecht kann es ja nicht sein. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht die Motivation gehabt, das mal auszupacken. Es liegt hier irgendwo original eingepackt, diese DVD rum von Resident Evil Degeneration.
Also die sind nicht so schlecht, aber du verpasst doch nichts, wenn du es nicht gesehen hast. Aber den Film, ich meine, heißt Resident Evil Damnation und hat eine der blödsten Schlussszenen überhaupt. Und zwar geht es irgendwie auch wieder um den, diese Las Plagas. Also das sind diese Viren aus dem vierten Teil oder irgendwie so. Also die setzen sich, oder es ist eine Unterart davon, und die setzen sich aber an der Wirbelsäule irgendwie fest. Das heißt, man kann einen, der davon befallen ist, nur retten, indem man ihn entweder umbringt oder ihr die Wirbelsäule durchschießt. So, und jetzt ist es halt so, dass der eine Protagonist von dem Film ist halt der altbekannte Leon S. Kennedy, und der andere Protagonist ist so ein Freiheitskämpfer wider Willen, der halt in diesen Bürgerkrieg gerät. Ich glaube, er ist eigentlich Lehrer oder so. Und der wird dann von diesem Virus befasst. Und dann ist es irgendwie schon so, dass die gewinnen halt dann, das Böse ist besiegt, dann sitzen sie irgendwie noch auf so einer Parkbank und die Sonne geht gerade auf. Und dann sagt der Lehrer halt so, ja, jetzt haben wir halt gewonnen, aber ich bin verratzt so ungefähr. Aber gut, mein Land kann irgendwie dadurch auferstehen und ich pack's eh nicht mehr. Also, Leon, bitte erschieß mich. So. Und Leon, auf seine Leon-Art, nimmt halt so seine Knarre und sagt so, nein, wir, die wir eine Waffe in die Hand nehmen, wir dürfen nicht einfach aufgeben. Diese Entscheidung dürfen wir nicht mehr machen, dadurch, dass wir zum Kampf aufgestanden haben. Nimmt seine Knarre und schießt ihn zum Krüppel. Alter, der wollte sterben. Und du hast jetzt entschieden, nein, ich schieß dich jetzt zum Krüppel. Hat das nicht vorher mit dem irgendwie, soll man nicht, also nicht vorher mit ihm drüber geredet, einfach geschossen. So dämlich.
Ach ja. Aber ich glaube, in der Resident Evil-Universum der dämlichen Ideen ist das nicht mal ganz weit vorne.
Ja, das stimmt. Was witzig ist, bevor Resident Evil 7 angekündigt worden ist, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann mal im Let's Play besprochen haben, aber ich werde garantiert Capcom darauf auf Heller und Pfennig verklagen. Ich hatte ich hatte tatsächlich mal die Idee, oder das wäre meine Wunschvorstellung gewesen, wie es mit der Marke Resident Evil nach dem Resident Evil 6 und dem furchtbaren Operation Raccoon City, wie es weitergehen könnte. Nämlich, dass das so ist, wie zum Beispiel Outlast, also das Spiel mit der Kamera und so, und man ist halt irgend so ein kleines Rädchen bei Umbrella, das dabei ist, während der erste Teil passiert. Also man filmt halt so und ist dann dabei, als das Labor noch ganz ist, und dann geht alles zum Teufel und dann musst du halt irgendwie versuchen, da rauszukommen. Und dementsprechend positiv überrascht war ich halt, dass wirklich dieses Konzept First Person, man ist erstmal kein krasser Kämpfer, sondern vielleicht jemand, der da nur zufällig reinrutscht, genommen haben für Resident Evil 7. So cool.
Das ist echt cool. Da bin ich sehr gespannt, wie das sich jetzt wirklich weiterentwickeln wird. Aber soweit sieht das echt cool aus. Mal einfach wirklich eine neue Richtung für die Serien. Das kann echt spannend werden. Jetzt gibt es auch irgendwie noch eine modifizierte Version der Demo dann, oder?
Ja, du hast wieder das, wie sagt man, das Glück des späten Spiels.
Was ist denn so dein Glück? Oder ist es nicht einfach toll, wenn man das erste gespielt hat und dann das zweite jetzt doch noch, dass man so eine Entwicklung miterlebt?
Ja.
Ich weiß es ja nicht, ich frag dich.
Die Sache, also soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass Sackgassen in der ersten Demo eben jetzt keine Sackgassen mehr sind, sondern man noch ein bisschen weiter gucken kann.
Ah, okay.
Und während bei der ersten Demo diese Verunsicherung da war, sind wir Spieler zu blöd, das Rätsel zu knacken oder geht's hier einfach noch nicht weiter, weil dieser Demo noch Inhalte fehlen, weißt du halt jetzt, okay, gibt jetzt mehr, man kann jetzt da mehr entdecken. Aber auch da muss ich sagen, da hatte ich mich ja mit dem Matthias Mörlach, der war ja auch bei uns auf der Gamescom im Studio und als wir bei Rocket Beans waren, war der ja auch da, haben wir uns auch mit ihm unterhalten, dass diese ganze Strategie, wie sie das mit der Demo gemacht haben und so, ist halt natürlich genial. Also
ja.
Viele sagen jetzt, das ist alles nur von PT abgeguckt, aber der Historie nach war tatsächlich die Kitchen-Demo, also das der Ursprung von dem, was Resident Evil 7 jetzt ist, schon da, bevor es PT gab. Und dann hat man vielleicht nachträglich entschieden, man macht aus diesem Spiel, man gliedert das in den Resident Evil Kanon ein, aber die Grundidee des Spiels und so, die gab es halt vorher schon. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ein Irrer und vor allem, das, was momentan ja noch nicht so oder zumindest schwer vorstellbar ist, die beharren ja auch darauf, dass das Teil des Resident Evil Hauptkanons ist. Es hat ja auch absichtlich diese 7 drin, weil es diese Geschichte weitererzählt. Und alles, was man bisher halt darüber weiß, also es wirkt halt, als wären da einfach irgendwie so Hillbillies oder irgendwelche Wahnsinnigen oder sowas. Und man ist halt als Unbeteiligter, stolpert man da rein. Also was das mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Und es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht sogar bekannte Charaktere eben aus den alten Spielen da wieder auftauchen können. Das ist wieder so dieses.
Wie geht das? Ich will es wissen. Wo du das gerade sagst, mit der 7, da muss ich gerade so ein bisschen an das Logo denken. Und das ist eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass das ja in Japan Biohazard heißt.
Ja.
Und im westlichen Raum Resident Evil. Weißt du was dazu, wie das dazu kam? Das ist irgendwie so. Was ich so eine interessante Sache finde, dass das halt
dann komplett anders heißt. Ich finde es auch sehr interessant, vor allem so diese. Wie nah ist der Titel an dem dran, was im Spiel eigentlich passiert? Resident Evil? Also ich dachte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, dass der Titel Biohazard deswegen nicht gewählt worden ist, weil das so eine negative Konnotation im Sinne von Terrorismus oder sonst irgendwas hatte.
Ja.
So ein Resident Evil, ich guck mal ganz kurz, ob hier irgendwas steht in dem
also das fand ich halt nur, da kannst du mal kurz gucken, das fand ich halt ganz interessant, dass es halt, dass der Name so geändert wurde und das habe ich auch irgendwie erst später geschnallt. Und wie gesagt, als ich damals angefangen habe, habe ich mich nicht so damit befasst und habe das dann irgendwie erst hinterher mitgekriegt und war ein paar Mal verwirrt, so von welchem Spiel reden die jetzt. Aber ist ja in den USA und Europa zumindest mit Resident Evil gleich und Biohazard. Es gibt auch diesen, das hat mir auch mal vorher gefehlt und das war bei Resident Evil Revelations 2 auch wieder total toll. Ich weiß nicht, in welchen Spielen es gefehlt hat. Wie gesagt, das ist meine Erinnerung wieder ein bisschen. Ich mache hier bei uns den Gunnar, der immer so halbgares Wissen hat. dieser Spruch im Hauptmenü, Resident Evil. Und der war bei Revelations 2 wieder da. Und da habe ich mich so gefreut, als der kam. Der ist so gut. Und es war bei den alten Spielen halt auch immer so. Und dann immer noch Start drücken. Sagt er sonst Biohazard in Japanischen?
Biohazardu.
Biohazardu. Ja, keine Ahnung. Das kann ja schon nicht so cool klingen wie Resident Evil.
Also, geht ja gar nicht.
Also, von daher alleine mit diesem Spruch und mit dieser Stimme schon alles richtig gemacht. Da kann Biohazard gar nicht mithalten. Aber ich habe es auch wieder gesehen, wie gesagt, beim 7. Teil, da habe ich dann teilweise die englischen Sachen gesehen. Da war das Coole ja, was du mit der 7 angesprochen hast, bei Biohazard und bei Resident Evil haben sie halt die 7 so mit eingebaut, die wird in den Schriftzug.
Ja.
Deswegen fiel es gerade wieder ein.
Der Grund, warum es so heißt, sind lizenzrechtliche Gründe. Es gab zu dem Zeitpunkt im westlichen Markt schon ein Biohazard und sie konnten das nicht so nennen. Deswegen haben sie es für den westlichen Release Resident Evil genannt. Aber das Schöne ist ja, das Erste, da beschreibt ja Resident Evil mit diesem Haus, das halt so das Böse irgendwie in diesem Ort irgendwie ist. Das beschreibt, finde ich, Resident Evil besser, aber vor allem jetzt so Resident Evil 5 und aufwärts leiden extrem drunter, dass sie Resident Evil heißen. Wenn diese Spiele auch in Europa... aber wenn sie Biohazard heißen würden, dann würde dieses... Es ist nicht unbedingt Horror, sondern irgendwelche Mutantenviecher, Greifen an.
Die Erwartung, aber dass das so ist, kommt ja nicht vom Namen, sondern aus der Spielehistorie. Von daher.
Ich sag, das ist so. Aber sie sagen eben auch, also sie wollen das jetzt eben beides wieder zusammenführen, deswegen hast du schon erklärt hast, in Japan heißt es Biohazard Resident Evil 7 und bei uns heißt es Resident Evil 7 Biohazard.
Das ist eh ganz cool, dass sie das jetzt so verbinden. Finde ich auch einen schönen Schuss.
Und ich fände es auch interessant, und es gibt ja auch so Theorien, dass das auch inhaltlich irgendwie aufgegriffen... Ich weiß nicht so recht... Also, dass diese Reihe jetzt in Zukunft eben immer Resident Evil Biohazard oder so heißt. So. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also ich freue mich jedenfalls wie ein Irrer auf Resident Evil 7.
Achso, eine Empfehlung wollte ich vielleicht noch loswerden. Was ich wirklich mehr gemerkt habe, wo wir die ganze Serie gesprochen haben, ich habe ja, wie gesagt, die Let's Plays geguckt von den ersten Teilen und da habe ich nochmal gemerkt, wirklich, wie viel mehr der Fokus früher auf diesen Rätseln war, was in Revelations 2 ja ein bisschen mehr zurückkam. Bin ich ja gespannt, wie es beim 7er wird. Und ich möchte nur ganz gerne die Empfehlung loswerden. Wenn ihr Bock mal habt, gute Let's Plays zu sehen, tatsächlich von den alten Spielen, guckt auf YouTube mal Badass Games, heißt der. Und total sympathischer Typ, macht super Let's Plays und da habe ich echt gern die von den ersten Resident Evils geschaut. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut da mal rein.
Mir ist gerade noch beim Überschlagen nur aufgefallen, dass ich komplett vergessen habe, Resident Evil 0 und Resident Evil 1, die GameCube-Versionen zu loben. Beides auch ganz, ganz tolle Resident Evil-Spiele, die es in diversen Remaster- bzw. Remake-Fassungen gibt. Also wenn ihr da noch eine Empfehlung braucht, welche gut sind. Resident Evil 0, was, wie der Name schon sagt, vor dem ersten Teil spielt, und Resident Evil 1, dieses GameCube-Remake. Ganz tolle Spiele. Ich glaube, das war's. Das war jetzt über eine Stunde Resident Evil gefachsimpel. Oh, ich habe Resident Evil gehört. Ich bin aufgeregt und will wissen, was es damit auf sich hat. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.